Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Das haben wir auch nicht alle Tage, eine Veranstaltung, auf der nichts Besonderes erwartet wird, aber alle gehen oder schauen hin, jedenfalls alle, die sich für Geldpolitik interessieren. Heute hatten wir so einen Fall, die Europäische Zentralbank hat getagt mit Zinsentscheidungen. Danach die gewohnte Erläuterung, wobei eben keine besonderen Beschlüsse erwartet wurden. Aber die gewohnte Erläuterung, die gab es heute letztmalig vom EZB-Notenbankchef Mario Draghi. Und da bei diesem letzten Auftritt wollten eben alle mit dabei sein. Auch wir waren vor Ort und werden gleich berichten. Darüber hinaus greifen wir unter anderem den geplanten Mindestlohn für Auszubildende auf und wir informieren über den Start der Messe für Gesellschaftsspiele. Nach Angaben des Veranstalters die weltgrößte ihrer Art. Außerdem stellen wir eine Aktion mit dem Namen Schichtwechsel vor und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Einen anständigen Lohn bezahlt zu bekommen, das ist in Deutschland schon längst nicht mehr üblich, dass Beschäftigte von Arbeit leben können. Mancher kann sich das gar nicht mehr vorstellen, aber das gab es mal. War so, als Arbeit noch wertgeschätzt wurde. Mittlerweile muss die Politik eingreifen und Mindestlöhne festsetzen, damit da wenigstens halbwegs noch was aufs Konto überwiesen wird. Und heute nun hat der Bundestag einen Mindestlohn für Azubis beschlossen. Mehr dazu von Nadine Lindner.
Bildungsministerin Anja Karliczek von der CDU hatte sich in letzter Zeit viel Kritik für ihre Arbeit anhören müssen. Heute fiel die Bilanz für ihre Novelle des Berufsbildungsgesetzes sehr gemischt aus. Zustimmung gab es weitgehend für ihren Vorstoß einer Mindestausbildungsvergütung, der Kernstück der Berufsbildungsnovelle ist. Ab dem kommenden Jahr soll es mindestens 515 Euro im Monat geben, dann schrittweise mehr. 2023 sind 620 Euro Mindestlohn angestrebt. Der Vorrang von Tarifverträgen bleibt jedoch bestehen, auch wenn diese geringere Vergütungen vorsehen. Die Ministerin zu ihren Zielen.
Auch die tatkräftige Unterstützung, die Auszubildende im Unternehmen leisten, soll sichtbar werden. Mit einer Mindestausbildungsvergütung, wie wir sie nun vorsehen, ist einerseits Wertschätzung der Leistung verbunden. Andererseits bleiben wir maßvoll, da wir weiterhin auch sehr wertschätzen, dass gerade unsere mittelständische Wirtschaft Hauptanbieter vieler toller Ausbildungsplätze ist.
Laut Bärbel Baas von der SPD könnten 115.000 junge Menschen vom Azubi-Mindestlohn profitieren. Es betrifft vor allem das Handwerk und da vor allem den Osten. Die Opposition ist halbwegs zufrieden. Birke Bulbischow von den Linken.
Die Mindestausbildungsvergütung ist ein erster Schritt und auch noch in die richtige Richtung, meine Damen und Herren. Aber es betrifft lediglich 3% der jungen Leute und das ist zu wenig.
Zweifel hingegen kamen von AfD und FDP, für die Liberalen Jens Brandenburg.
Ihr Gesetzentwurf ist kein Modernisierungsgesetz, sondern ein Misstrauensvotum gegen alle in der beruflichen Bildung Tätigen.
Viel Kritik und das bei allen Oppositionsfraktionen ausnahmslos gab es für den zweiten Teil des Gesetzes, für Karliceks Vorstellungen für neue Bezeichnungen bei höher qualifizierenden Berufsausbildungen. Die sollen zukünftig Bachelor Professional oder Master Professional heißen. Nur die Bezeichnung Meister bleibt. Anja Karliczek mit der Begründung für die Umbenennung.
Dass die Aufstiegsstufen, die ein junger Mensch erklimmt, auch anerkannt und gesehen werden. Und deshalb gibt es zukünftig 3 Fortbildungsstufen, die im internationalen Vergleich verständlich sind. Denn Modernität ist eben auch eine Frage internationaler Anschlussfähigkeit.
Die Opposition sah das völlig anders. Nicole Höchst von der AfD.
Durch die angestrebte Umbenennung entstehen babylonische Zustände der Begriffsverwirrung in der Berufsorientierung.
Widerspruch auch bei Beate Walter-Rosenheimer, jugendpolitische Sprecherin der Grünen.
Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung, Frau Ministerin, stellen wir natürlich nicht durch bloße Namensänderungen her. Arbeitgeber, Gewerkschaften und mit ihnen viele andere laufen Sturm dagegen. Sie fühlen sich übergangen, weil es bisher immer guter Brauch war, hier im Konsens zu entscheiden.
Es war die zweite bzw. dritte Lesung. Der Bundestag stimmte also heute Mittag abschließend über die Änderungen in der beruflichen Bildung ab.
Der Mindestlohn für Azubis, Nadine Lindner, berichtete. Schichtwechsel heißt eine Aktion, die heute erstmals bundesweit stattfindet, wenn auch nicht alle Bundesländer beteiligt sind. Schichtwechsel heißt, Menschen mit und ohne Behinderung tauschen für einen Tag ihren Arbeitsplatz. Soweit so gut. Was aber soll mit dieser Aktion erreicht werden? Was ist das Ziel? Wir haben uns mal im Bundesland Sachsen umgehört. Unser Landeskorrespondent Bastian Brandau war im Erzgebirge in Annaberg-Buchholz unterwegs.
Hinter Sicherheitsglas fährt die Stanze auf ein Metallstück herunter. Einige Meter entfernt packt Sebastian Schubert grünes T-Shirt und Brille Einzelteile in einen kleinen Karton. Bei seiner Arbeit in der Montagewerkstatt hat er dabei heute die Unterstützung von Karl Albrecht. Albrecht trägt auch heute den Blaumann des mittelständischen Unternehmens, bei dem er sonst als CNC-Fräser arbeitet.
Bis jetzt habe ich einen Rundgang gemacht und habe jetzt mal so die einzelnen Fertigungsarbeiten angeschaut und habe feststellen müssen, dass es doch sehr umfangreich sind und auch Arbeiten sind, die auch nicht jeder fertigen kann. Er zum Beispiel beim Einbau der ganzen Garnituren in das Becken. Es ist so umfangreich und so filigrane Arbeit. Ich sage mal so, das kann nicht jeder den ganzen Tag machen. Also das ist schon bemerkenswert.
Der Schichtwechsel soll bewusst nicht nur ein Besuch sein. Alle der rund 50 Menschen, die heute im Erzgebirge den Arbeitsplatz wechseln, packen auch mit an. Was Monteur Sebastian Schubert durchaus würdigt.
Halter guckt sich das an, wie man es einpacken tut und tut es dann abwiegen. Und dann tut es der Schlottrikot, tut es dann einpacken in die blauen Kisten.
Die Chemie stimmt, man unterhält sich, geht gemeinsam essen. Karl Albrecht ist zufrieden mit seinem Schichtwechsel.
Die Motivation ist eigentlich mal was anderes zu sehen, was andere Menschen so machen, die vielleicht ein kleines Handicap haben und die vielleicht nicht jetzt so leistungsfähig sind, sage ich mal, jetzt nicht negativ gemeint, wie wir anderen Menschen. Jeder hat so seine Stärken und Schwächen, muss man es ganz einfach sagen. Und das hier jetzt mal überhaupt kennenzulernen, das war eigentlich die Motivation, hier mitzumachen.
Inklusion werde an so einem Tag richtig greifbar, sagt Steffen Helbig, Werkstattleiter beim Lebenshilfewerk Annaberg und Organisator des Schichtwechsels.
Wir öffnen unsere Werkstatt schon immer für Gäste, die sich das gerne mal anschauen wollen. Und wir haben oft gemerkt, wenn man so eine Führung macht oder zu unserer Arbeit was erklärt, ja, das ist alles sehr theoretisch. Ideal ist es, wenn man zusammenarbeitet und einen Tag gemeinsamen Arbeitsalltag erledigt.
Und während 31 Menschen den Arbeitsalltag im Lebenshilfewerk kennenlernen, in Montagehallen, Wäschereien oder Gärtnereien mitarbeiten, sind 18 Menschen aus den Werkstätten in Unternehmen der Region zu Gast. Philipp Sonntag, grauer Pullover und Brille, erlebt ihn bei der Agentur für Arbeit.
Ich habe sehr viele verschiedene Eindrücke bekommen. Ich war im Service Center, also da, wo die Anrufe eingehen, wenn sich jemand beschweren will oder eine Frage hat. Und ich war auch im Berufsinformationszentrum, wo sich Jugendliche oder auch Erwachsene über verschiedene Berufe informieren können.
Besonders habe ihm die gute Stimmung auf der Poststelle gefallen, sagt Sonntag, der als Frühchen zur Welt kam. Seitdem er 5 ist, sitzt er im Rollstuhl. Er treibt gern Sport, interessiert sich für Geschichte, Geografie und Politik, hat sich heute auch über den Beruf des Journalisten informiert.
Ich fand es sehr gut, weil man mal aus der täglichen Routine einfach mal rauskommt und mal woanders in eine andere Welt rein schnuppern kann. Und man sieht da einfach viel mehr und man hat ja keine so Vorstellung, wie es im Inneren einer solchen Bundeseinrichtung so abläuft. Und das alles so gezeigt zu bekommen, ist schon sehr interessant.
Aktion Schichtwechsel, Bastian Brandau berichtete. Und nun geht unser Blick nach Frankfurt am Main, wo am Nachmittag die letzte Pressekonferenz von Mario Draghi als Notenbankchef anstand, nach einer 8-jährigen Amtszeit. Für uns war Brigitte Scholtes dabei.
Es war offenbar auch für Mario Draghi eine besondere Pressekonferenz, denn er begrüßte die anwesenden Journalisten eine Spur herzlicher als bisher.
So, ladies and gentlemen, Vice President and I are very pleased to welcome you to our press conference.
Doch dann ging er erst einmal zum Tagesgeschäft über. Der EZB-Rat habe heute die Beschlüsse vom September bekräftigt. So sollen ja vom November an wieder Anleihen und Wertpapiere im Volumen von 20 Milliarden Euro im Monat gekauft werden.
Unfortunately,
alles, was seit unseren geldpolitischen Beschlüssen vom September geschehen ist, rechtfertigt leider zur Genüge die Entschiedenheit, mit der der EZB-Rat gehandelt hat.
Was justified.
Deutlich machte er auch, dass die Geldpolitik wohl noch länger so locker bleiben werde. Wir erwarten, dass die Zinsen auf dem aktuellen oder niedrigeren Stand bleiben, bis die Inflation in unserem Ausblick nachhaltig ein Niveau erreicht, das nahe an, aber unter 2% liegt. Nach den Septemberbeschlüssen hatte es deutliche Unmutsbekundungen einiger Ratsmitglieder gegeben. Von Rissen im EZB-Rat wollte Draghi jedoch nichts wissen. Diskussionen gehörten dazu.
I've taken this as part and parcel of the ongoing debate and discussions.
In der Kommunikation mit der Öffentlichkeit seien die Zentralbanken in den letzten Jahren viel offener geworden, meint Draghi, dem ein gewisser Mangel an Willen dazu vorgeworfen worden war. Denn sie seien von den Journalisten auch gedrängt worden, das zu tun.
Your interaction has been essential.
Der Austausch mit Ihnen war von großer Bedeutung für unsere geldpolitischen Entscheidungen in den 8 Jahren. Und mit Ihren wissbegierigen Fragen haben Sie unser Streben nach größerer Transparenz stimuliert. Im Vergleich zu den letzten 20 Jahren hat sich die Kommunikation der Notenbanken gewandelt. Und ich glaube, das ist zum großen Teil Ihrer Rolle zu verdanken.
So, thank you for that. Thank you very much.
Draghis Nachfolgerin Christine Lagarde war heute bei den Beratungen anwesend. Sie habe aber nicht mitdiskutiert, meinte Draghi. Ratschläge brauche er ihr nicht zu erteilen. Sie sei erfahren genug. Zum Abschluss seiner Amtszeit musste der sonst so technokratisch auftretende EZB-Präsident sich natürlich auch einige Fragen nach seinem Befinden gefallen lassen und antwortete auf Draghi-typische professionelle Art.
The way I feel like someone who tried to comply with the mandate the best possible way.
Er fühle sich wie jemand, der versucht hat, das Mandat auf bestmögliche Art zu erfüllen. In Deutschland war zu Beginn seiner Amtszeit eine strengere Geldpolitik von ihm erwartet worden. Deshalb hatte die Bild-Zeitung ihm eine deutsche Pickelhaube geschenkt, diese aber zwischenzeitlich zurückgefordert. Was er denn da zu tun gedenke? Draghi erinnerte an ein deutsches Sprichwort.
I think there is an old German saying that says, geschenkt ist geschenkt. So, that is, I plan to keep it.
Er werde sie also behalten. Und was er künftig zu tun gedenke, fragen Sie meine Frau, sagte er. Die weiß es hoffentlich.
But if you want more information, just ask my wife. She would know. I hope she does.
Sprach's und lud die verbliebenen Journalisten zu einem kurzen Sektempfang.
Brigitte Scholtes über die letzte Pressekonferenz von Mario Draghi als Chef der EZB. Mehr über Draghi, seine Geldpolitik und die Folgen heute in der Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr hier im Deutschlandfunk. Es gibt auch noch andere Spiele als die elektronischen Unterhaltungsangebote auf dem Smartphone beispielsweise. Nämlich die, die in einem Karton stecken, bei denen man ein Brett oder Karten hervorholen muss. Kurzum, das, was als Familien- oder Gesellschaftsspiele bezeichnet wird. Ein Markt mit steigenden Umsätzen und bei der Messe Spiel in Essen, die heute begann, kletterte nicht nur die Zahl der Aussteller, sondern auch die Ausstellungsfläche nahm zu. Und was dort zu sehen ist, ein kleiner Eindruck davon jetzt von Bettina Papenfuß.
Spiele, soweit das Auge reicht. Unzählige Kartons stapeln sich meterhoch in den Regalen der Messestände, darunter etwa 1500 Neuheiten und Weltpremieren. Alles, was gerade bei den Fans angesagt ist. Beispielsweise Escape-Room-Spiele, bei denen die Spieler versuchen müssen, sich so schnell wie möglich aus einem Raum zu befreien, indem sie Rätsel lösen und Aufgaben meistern.
Die Escape-Room-Spiele sind immer noch sehr aktuell. Es gibt jetzt ganz viele andere Variationen dieser Escape-Room-Brettspiele.
Sagt Christoph Schlewinski, passionierter Brettspieler und Jurymitglied des Vereins Spiel des Jahres. Spiele, die dieses Gütesiegel auf dem Karton kleben haben, sind bei der Spielmesse in Essen erfahrungsgemäß stark nachgefragt. In diesem Jahr etwa Just One, ein Partyspiel, bei dem ein Spieler einen Begriff erraten muss, den die Mitspieler mit Worten umschreiben. Oder Tal der Wikinger, das zum Kinderspiel des Jahres gekürt wurde. Zu Recht, sagt Christoph Schlewinski.
Weil es ganz viele verschiedene Spielmechanismen verbindet, die man so noch nicht gesehen hat, in Kombination. Es ist ein Kegelspiel, die Kinder können einfach kegeln, die nehmen sich einen Schubser, den Ball und kegeln Fässer um. Und aufgrund der Fässer werden Figuren bewegt. Man kann das sofort losspielen. Und die taktische Tiefe, die das hat, die kommt nach ein paar Partien. Aber man ist trotzdem unterhalten als Kind.
Brettspiele sind aber nicht nur ein schöner Zeitvertreib. Sie werden auch immer häufiger zu Bildungszwecken eingesetzt. Deswegen gibt es auf der Spielemesse in Essen zum ersten Mal einen Educators Day. Vor allem für Lehrer und Erzieher. Dort werden Beispiele für den Einsatz von Brettspielen an Grundschulen oder im Geschichtsunterricht gezeigt. Auch in städtischen Bibliotheken gewinnen Brett-, Karten- und Partyspiele trotz Smartphones und Tablets zunehmend an Bedeutung. So die Erfahrung von Heike Bein von der Stadtbibliothek Hattingen.
Wir haben mittlerweile 520 Brettspiele, von denen sind aktuell 220 ausgeliehen. Das heißt also, die Nachfrage ist sehr hoch. Besonders Familien nutzen die auch.
Auch Vereine und Initiativen versuchen, Kinder und Erwachsene für Brettspiele zu begeistern. In der Ludothek in Herten kümmert sich Spieleexperte Christian Mutzek ehrenamtlich darum, Besuchern Spiele zu empfehlen und die Regeln zu erklären.
Es geht darum, halt Menschen zusammenzubringen, zu sagen, okay, vielleicht habt ihr nicht die Räumlichkeiten zu spielen, vielleicht sucht ihr neue Leute, kommt zu uns. Mein persönliches Ziel wäre es halt, jeden Sonntag hier eine volle Hütte zu haben.
Christian Mutzek hat den Wunsch, dass sich seine Spielleidenschaft auf andere überträgt. Einmal infiziert vom Brettspielen, bleiben die meisten seiner Erfahrung nach bei diesem Hobby. Und viele von ihnen treffen sich auf der Spielmesse in Essen.
Es ist ein zweites Weihnachten. Ich komme jetzt seit 33 Jahren hier hin. Man trifft ganz viele Leute, die man schon jahrelang kennt. Man will wissen, was sind Neuheiten. Das innere Kind ist so lebendig in mir und das wird auch immer schön lebendig gehalten, dass das schon Wochen davor anfängt, innerlich rumzuhüpfen.
Innerlich rumzuhüpfen, Bettina Papenfuß zur Spielemesse in Essen. Die meisten Steuerzahler sollen ab 2021 keinen Soli mehr abführen, doch vielen im Bundestag geht das nicht weit genug, wie heute bei der ersten Lesung des Gesetzes im Bundestag deutlich wurde. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Sandra Pfister.
Ja, viele waren dieser Meinung, unter anderem der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr, der sagte, der Soli müsse ganz abgeschafft werden. Nach jetziger Fassung würden tausende Sparer mit gut verzinsten Verträgen weiter zur Kasse gebeten werden. Finanzminister Olaf Scholz hat die Abschaffung des Soli für 90% der Zahler hingegen verteidigt. Die Aufgaben, die im Zusammenhang mit der deutschen Einheit finanziert werden müssten, nehmen ab, seien aber nicht verschwunden. Deshalb sei es fair, wenn die Reichsten weiter zur Kasse gebeten würden. Die Bestandsmieten sind von Juni bis September weiter gestiegen, und zwar um 1,4% im Vergleich zum dritten Quartal des vergangenen Jahres. Bei den Neuvertragsmieten gab es vereinzelt stagnierende oder gar leicht sinkende Mieten, aber diese Neuvertragsmieten bilden nur einen kleinen Teil des Immobilienmarktes ab. Die neuen Zahlen kommen vom Immobilieninstitut F+B, das Daten für Mietspiegel erstellt. Leiharbeiter sind nach einer DGB-Erhebung Beschäftigte zweiter Klasse. Sie erhalten in der Regel weniger Lohn als die Kollegen der Stammbelegschaft. Auch in anderen Belangen werden sie in den Betrieben stark benachteiligt. Sie würden viel seltener zur Weiterbildung geschickt und häufiger in Schichtdiensten und in Nachtarbeit eingesetzt. Im Streit über die Luftverschmutzung in europäischen Ballungsräumen hat der Europäische Gerichtshof Frankreich verurteilt. Der EuGH entschied, dass das Land seit 2010 den Grenzwert für Stickstoffdioxid überschritten habe, und zwar systematisch und anhaltend. Ein ähnliches Urteil könnte Deutschland drohen. Die EU-Kommission hat nämlich auch gegen die Bundesrepublik eine Vertragsverletzungsklage wegen einer vergleichbaren Überschreitung erhoben. Wann der EuGH darüber entscheidet, ist noch unklar. Die Kommission geht seit längerem gegen mehrere Länder wegen schlechter Luft vor. Für den Durchbruch von E-Autos auf dem Massenmarkt soll der flächendeckende Aufbau der Infrastruktur für Ladepunkte beschleunigt werden. Verkehrsminister Andreas Scheuer legte dazu den Entwurf für einen Masterplan Ladeinfrastruktur vor. Bis Ende des Jahres soll eine nationale Leitstelle gegründet werden, die die erforderlichen Maßnahmen koordiniere.
Sandra Pfister mit den Wirtschaftsnachrichten. Der 24.10., und zwar der vor 90 Jahren, also der 24. Oktober 1929, der ging in die Geschichtsbücher ein, denn der Start des Aktienhandels an der Wall Street an diesem Tag, der führte zur großen Weltwirtschaftskrise. An diesem Donnerstag begann das, was dann als Schwarzer Freitag geläufig wurde, ein wirtschaftlicher Totalabsturz. Dieter Rieck blickt zurück und geht der Frage nach, haben wir eigentlich was daraus gelernt?
Um 10 Uhr eröffnet die Wall Street an diesem 24. Oktober 1929 den Börsenhandel. Zunächst gibt es keinen wirklichen Grund zur Beunruhigung. Doch am späten Vormittag wird die Nachrichtenlage dramatisch.
24. Oktober 1929. Nach unregelmäßiger Eröffnung kam es heute in der Wall Street zu einem Kurseinbruch von einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Die führenden Wall Street-Bankiers wurden in aller Eile zu einer Konferenz zusammengerufen.
Es sollte noch deutlich schlimmer kommen. War der US-Leitindex Dow Jones in den ersten Tagen nach dem Schwarzen Freitag um etwa 10% gefallen, sackte er in den drei Folgejahren auf etwa ein Zehntel seines ursprünglichen Wertes ab. Reinhard Schmidt, Professor für International Banking an der Frankfurter Goethe-Universität, weist auf die Folgen hin.
Das war ein ganz, ganz übles Erlebnis für die vielen Menschen, die sich in den 20er Jahren darauf eingestellt hatten. An der Börse kann es immer nur aufwärts gehen und deswegen nicht nur Aktien gekauft hatten, sondern sich deswegen auch in großem Maße privat verschuldet haben.
7 Jahre in Folge hatte die Wall Street geboomt. Viele Amerikaner waren im Aktienfieber. Edward Lamont, Mitglied einer New Yorker Bankerdynastie, beschreibt das so.
Und als der Markt immer mehr nach oben ging, zog er viele kleine Investoren an. Den Mann auf der Straße, den Friseur, den Lehrer.
Als es dann nach unten ging, standen diese Menschen vor dem Nichts, konnten ihre Kredite nicht mehr bedienen, konnten nicht mehr konsumieren. Die große Depression war die Folge. Die erfasste mit Zeitverzug auch Europa. Der Finanzökonom Reinhard Schmidt.
Ganz, ganz viele Unternehmen sind einfach darunter zusammengebrochen. Leute haben ihre Jobs verloren und es breitete sich für eine lange Zeit Arbeitslosigkeit und man kann es durchaus sagen, Elend, gerade in den entwickelten Ländern aus.
Als Auslöser der Krise hatte Panik unter den Anlegern gereicht. Diese wurde dadurch begünstigt, dass viele Investoren ihre Aktien auf Pump gekauft hatten. Das beflügelte in dieser Situation Existenzangst. Insgesamt waren die Kurse total überzogen. Sie standen nicht entfernt in einem realistischen Verhältnis zu den Gewinnen der Unternehmen. Darüber hinaus hat Reinhard Schmidt eine klare Antwort, wenn man ihn fragt, welche Rolle die US-Notenbank, die Fed, nach Ausbruch der Krise gespielt hat.
Die schlechteste Rolle, die man sich überhaupt vorstellen kann. Sie hat ganz und gar falsch reagiert. Denn man hat reagiert, indem man sagte, um Gottes Willen, jetzt ist irgendwas Schlimmes los. Die Pferde laufen los in die falsche Richtung, jetzt müssen wir die Zügel anziehen.
Heißt, die Geldpolitik straffen, zum Beispiel Zinsen erhöhen. Bei der letzten großen Finanzkrise vor 10 Jahren haben sich die Notenbanken genau andersherum verhalten. Sie haben die Zinsen gesenkt. Für den Finanzwissenschaftler Reinhard Schmidt klar eine Lehre aus dem Schwarzen Freitag. Eine Wiederkehr des 29er-Crashs und seiner Folgen hält er deswegen für unwahrscheinlich. Mithin auch einer Situation, die der Banker Edward Lamont so beschrieb.
Man spricht ja gerne von den wilden 20ern, aber nach dem Börsenkrach hörte die Musik auf. Die Party war zu Ende.
Da war die Party also zu Ende, Dieter Reeg berichtete und damit kommen wir zum Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Heute mit Claudia Werle in unserem Börsenstudio. Frau Werle, wie war es denn heute? Gedrückte Stimmung oder Partylaune?
Also zum Glück ganz anders, als das vor 90 Jahren der Fall gewesen ist. Ja, das weltweite Wirtschaftswachstum wird schwächer. Ja, es gibt Sorgen und Probleme, aber Unternehmen reagieren. Sie stellen sich anders auf, um wettbewerbsfähiger zu werden. Der DAX hat heute zwischenzeitlich sogar ein neues Jahreshoch erreicht, ist bis auf 12.914 Punkte gestiegen. Aktuell steht er bei 12.872 Punkten.
Und die Pressekonferenz Draghi heute, gab es daraufhin noch Reaktionen beim Euro?
Gut, der Euro zieht während der letzten Pressekonferenz von Mario Draghi an. Draghi sagte ja, dass es eine geringere Wahrscheinlichkeit eines harten Brexits gebe. Aber dennoch aktuell der Euro nur noch bei 1,1097 $.
Was tat sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite ist von -0,41 auf -0,39% gestiegen und der Goldpreis höher, aktuell $1,502,05 die Feinunze.
Dann gab es ja heute viele Quartalsberichte, die für Stimmung sorgten. Da wollen wir doch jetzt mal etwas genauer hinschauen. Beginnen wir mit dem Autobauer Daimler, der im dritten Quartal einen Milliardengewinn einfuhr. Wie reagierten die Anleger?
Ja, das vor dem Hintergrund, dass Daimler in diesem Jahr bereits zweimal die Jahresziele gekappt hat, hat jetzt im dritten Quartal aber Umsatz und Absatz deutlich steigern können. Sie sagen, es hat Milliarden verdient. Die Aktien deutlich im Plus, plus 3,4%.
Und beim Chemiekonzern BASF reichte es beim Gewinn nicht mal mehr für irgendwas mit Milliarden, sondern nur noch mit Millionen, das Echo an der Börse.
Ja, die Aktien zwar im Plus, aber es ist nicht ganz einfach für die Chemiebranche. Sie gilt ja als so etwas wie ein wichtiger Konjunkturindikator. Von daher gehören Chemiekonzerne zu den Unternehmen, die besonders sensibel auf konjunkturelle Schwankungen reagieren. Und das alles macht eben BASF zu schaffen. Jetzt soll es ein Sparprogramm richten. Der Konzern soll neu aufgestellt werden.
Keine neuen Quartalszahlen gab es vom Konsumgüterkonzern Henkel, aber die Aktie reagierte heftig. Was ist der Auslöser?
Das hängt damit zusammen, dass man wohl auf der Suche nach einem neuen Vorstandschef ist. Dem bisherigen droht eine vorzeitige Ablösung. Henkel hat einfach mit Problemen zu kämpfen. Es gibt beispielsweise Probleme im Kosmetikgeschäft Henkel-Aktien. 1,5% im Minus.
Und an der Wall Street, da hatten wir ja gestern nach Börsenschluss einige erstaunliche Kursanstiege gesehen, unter anderem bei Tesla oder auch bei Microsoft. Wie ist die Lage aktuell?
Tesla schreibt Gewinne, das ist ungewöhnlich. Die Aktien plus 14,5%, Microsoft plus 2% im Plus. Microsoft macht gute Geschäfte.
Claudia Werle fasste für uns das Geschehen an der Börse in Frankfurt am Main zusammen. Meine Kollegin Maja Elmenreich begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Beitrag über den neuen Asterix, der auf den Markt kommt. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.